Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die Geiselnahme in Algerien war offenbar sehr viel größer als vermutet. Noch ist vieles unklar. Unklar ist auch, wie der Krieg in Mali beendet werden könnte. Wir fragen nach Verhandlungsoptionen.
Man muss zumindest da ansetzen, wo man politisch lösen kann. Und das ist sicherlich bei dem Tuareg-Konflikt.
Meint Afrika-Referent Ulrich Delius. Dann steigt der Euro, freut die Exportwirtschaft. Doch sind die 1,25 Franken schon das höchste der Gefühle? Wenn der Finanzberater Eheberater spielt.
Frauen schauen dann so den Mann so total entsetzt an und dann so, hast du das gewusst? Nein, eigentlich nicht. Das ist das böse Erwachen.
Kassensturz vor der Familienplanung, unser Schwerpunkt. Und digitale Kunst auf dem Sterbebett, irgendwann heisst's Delete. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Algerische Sicherheitskräfte haben das von dschihadistischen Terroristen besetzte Gasfeld noch immer nicht unter Kontrolle. Sie belagern weiterhin das Werk, wo die Dschihadisten vermutlich noch immer Dutzende von Geiseln gefangen halten. Daniel Voll mit dem, was man zurzeit weiß.
Die algerischen Behörden schweigen offiziell noch immer und geben keine Informationen über ihre militärischen Operationen in der Sahara preis. Doch immerhin informieren sie inzwischen die Regierungen der Länder, deren Bürger von der Geiselnahme betroffen sind. Die Operation geht weiter, bestätigte Frankreichs Premierminister Jean-Marc Ayrault unmittelbar nach einem Telefongespräch mit dem algerischen Regierungschef.
Et je viens à l'instant de m'entretenir avec le Premier ministre algérien qui m'a confirmé que l'opération se poursuivait.
Auch wenn die algerischen Behörden offiziell keine Informationen geben, über die algerische Nachrichtenagentur APS lassen sie Einzelheiten durchsickern. Danach hat die algerische Armee seit gestern angeblich 650 Geiseln aus der Gewalt der dschihadistischen Terroristen befreit, darunter rund 570 Algerier. Befreit seien auch mehr als die Hälfte der 130 Ausländer, die sich auf dem Gelände befunden hätten. Das heißt, dass die Geiselnehmer ursprünglich wesentlich mehr Menschen in ihre Gewalt gebracht hatten als vermutet. Unklar ist weiterhin, wie viele Menschen beim Anschlag auf das Gasfeld und dem Angriff der algerischen Sicherheitskräfte auf die Geiselnehmer getötet wurden. Noch immer würden rund 60 ausländische Geiseln vermisst, meldet die algerische Agentur APS mit Berufung auf Informationen aus Sicherheitskreisen. Wie viele noch leben, ist aber unklar. Auch die dschihadistischen Geiselnehmer haben sich über die mauretanische Agentur ANI erneut gemeldet. Sie hätten die Freilassung der überlebenden Geiseln angeboten, im Austausch gegen zwei US-Bürger, die wegen terroristischer Aktivitäten in Haft sind. Einer davon sei Omar Abdelrahman. Der blinde Scheich wurde wegen eines Anschlags auf das World Trade Center in New York vor 20 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt.
Während die Dschihadisten die ganze Aufmerksamkeit erhalten, gehen die Tuareg in Mali etwas vergessen. Ohne sie ist aber längerfristig keine Lösung machbar, meint unser Gesprächspartner. Und ohne Ursula Furgler gibt's heute keine Nachrichten, sie hat den Überblick.
In Mali haben französische und einheimische Truppen offenbar die Stadt Yabali zurückerobert. Der Bürgermeister der Stadt sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dem Einmarsch sei ein französischer Luftangriff vorausgegangen. Islamistische Rebellen hatten Yabali am Montag eingenommen. Die Stadt liegt an der Grenze zum islamistisch kontrollierten Nordteil Malis. Gestern hatten die malisch-französischen Truppen bereits die Stadt Gonna von den Rebellen zurückerobert. Familie und Beruf sollen besser vereinbart werden können. Das verlangt Innenminister Alain Berset. Er wirbt deshalb für ein Ja zum Verfassungsartikel über Familienpolitik. Darüber stimmen Volk und Stände am 3. März ab. Der Artikel sieht etwa vor, dass die Kantone genügend Plätze für die Kinderbetreuung bereitstellen. Tun sie dies nicht, könnte der Bund ihnen Vorgaben machen. Berset sagte, Mütter zögen sich heute oft aus dem Berufsleben zurück. Andere Frauen verzichteten gar auf Kinder. Die Volksinitiative Energie statt Mehrwertsteuer der Grünliberalen ist formell zustande gekommen. Laut Angaben der Bundeskanzlei haben die Initianten über 108.000 gültige Unterschriften eingereicht. Sie verlangen, dass die Mehrwertsteuer durch eine Steuer auf die Produktion und der Einfuhr fossiler Energie ersetzt wird. Ein Teil der Einnahmen soll der AHV, den unteren Einkommensschichten sowie Eisenbahngroßprojekten zugutekommen. Der Verkehrsclub der Schweiz, VCS, fordert eine neue Verkehrspolitik. Der linksgrüne Verband stellte in Bern Maßnahmen vor, um die Umwelt zu schonen und die Zersiedelung zu bremsen. Neue Wohn- und Industriesiedlungen müssten dort entstehen, wo es einen öffentlichen Verkehr gäbe. Der Privatverkehr nehme sonst zu, weil Wohnort und Arbeitsplatz räumlich immer weiter auseinanderfielen. Auf den Bau neuer Straßen soll laut dem VCS möglichst verzichtet werden. Die Treibstoffpreise sollten erhöht werden und der Güterverkehr müsse endlich auf die Schiene verlagert werden. In der Schweiz sollen Personen aus dem Ausland weiterhin nicht unbeschränkt Grundstücke kaufen können. Nach dem Nationalrat und dem Bundesrat hat sich auch die zuständige Ständeratskommission dafür ausgesprochen, die sogenannte Lex Koller nicht abzuschaffen. Der Entscheid fiel ohne Gegenstimme. Die Befürworter der Lex Koller hoffen, dass diese den Druck auf die Miet- und Immobilienpreise eindämmt. Noch 2008 hatte das Parlament die Abschaffung der Lex Koller befürwortet. Der Ballettchef des Moskauer Bolschoi-Theaters, Sergei Filin, ist bei einem Säureanschlag schwer verletzt worden. Ärzte kämpfen laut offiziellen Angaben um das Augenlicht des 42-jährigen Tänzers. Nach Polizeiangaben hatte ein unbekannter Filin gestern vor seiner Wohnung mit Säure angegriffen. Der Täter entkam. Filin gilt als Tänzer von Weltrang. Er führt die größte und berühmteste Balletttruppe der Welt seit 2011. Sein Posten ist einer der einflussreichsten und umkämpftesten in der Welt des Tanzes. Der Schweizer Carlo Janka hat am Skiweltcup in Wengen in der Superkombination den dritten Rang erreicht. Es ist der erste Podestplatz für die Schweizer Männer in diesem Winter. Das Rennen aus Abfahrt und Slalom gewann der Franzose Alexis Berthiaud vor Ivica Kostelic aus Kroatien. Jankas Teamkollegen Marc Berthaud und Sandro Villetta belegten die Plätze 8 und 9. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 7.369 Punkten, minus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.578 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 24,28 gehandelt, der Dollar zu 93,47 Rappen. Das Wetter. Morgen meist bewölkt bei 0 bis 4 Grad, in Juranähe und im Süden Schnee, Regen oder Schneeregen. In den Alpen mit Föhnaufhellungen.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Hier geht es um einen Franken 25 Rappenspalterei mit Konsequenzen. Arabische Israeli, oft Bürger zweiter Klasse.
We must choose the choice of to struggle for our rights, because otherwise Israel will eat us, as we say in Arabic, tokilna Israel.
Sie müssen erst recht kämpfen, um nicht gefressen zu werden. Israel vor den Wahlen heute, ein Bericht aus Haifa. Dann für die Familienplanung zum Finanzberater, sinnvoll, doch wer macht das schon? Unser Schwerpunkt zur Familienpolitik vor der Abstimmung im März. Und die alten Meister haben gut lachen, sie werden die zeitgenössische Kunst überleben. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast, und zwar unter srf.ch. Zuerst nach Afrika. Das brutale Vorgehen der Geiselnehmer in Algerien und der Krieg gegen die Islamisten in Mali beschäftigen rund um die Welt. Doch der starke Fokus auf die radikalen Dschihadisten lässt etwas vergessen. Neben den Gotteskriegern kämpfen auch Tuareg im Norden Malis gegen die Zentralregierung in Bamako. Und die Region hat seit einem halben Jahrhundert immer wieder mit blutigen Aufständen der Tuareg zu kämpfen. Unter den alten Kolonialmächten nannte man sie noch die Herrscher der Wüste. Sie verlangen seit Jahrzehnten nach einem eigenen Staat. Wenn es also den Konflikt in Mali zu lösen gilt, dann liegt womöglich der Schlüssel in einer Einigung mit den Tuareg. Darüber sprach ich mit dem Afrika-Experten bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen, mit Ulrich Delius.
Es ist vielleicht nicht der Schlüssel, um den gesamten Krieg zu beenden, aber ein ganz wichtiges Element da drin. Das ist ja wie ein Puzzlespiel sozusagen. Wir haben verschiedene Konflikte in der Region. Wir haben die Islamisten, wir haben die Tuareg. Und man muss zumindest da ansetzen, wo man politisch lösen kann. Und das ist sicherlich bei dem Tuareg-Konflikt.
Wie könnte man das denn angehen?
Nun, man muss versuchen, aus diesem Kreis der Tuareg-Gruppen, die ja überwiegend laizistische Gruppen sind und nichts mit diesem radikalen Islam zu tun haben, da geeignete Ansprechpartner zu finden, die repräsentativ sind, die eben dann mit einer noch festzulegenden Verhandlungsdelegation aus Bamako eben über eine Lösung reden. Und das ist das ganz große Problem, weil wir momentan eigentlich auf zwei Seiten Unbekannte haben. Wir wissen in etwa zwar, wer für die Tuareg sprechen könnte, aber wir wissen gar nicht richtig, wer überhaupt in Bamako das Sagen hat, weil da eben die Armee sehr, sehr stark sich in den letzten Monaten in die Politik eingemischt hat. Und das ganz schwierig ist, da klare Politiker auszumachen, die dann auch deren Wort und Zusage dann auch Gewicht hat, noch in einigen Wochen.
Aber interessant, die Tuareg sind doch eigentlich auch recht zersplittert. Da gibt es offenbar eine klare Struktur.
Alle Tuareg-Gruppen, also auch die islamistischen, sagen, wir wollen mehr Autonomie für Nordmali. Das ist sicherlich eine große Vorgabe. Das heißt nicht einen unabhängigen Staat. Das ist, denke ich, nicht realistisch. Aber eben mehr Autonomie innerhalb des Staatsverbandes von Mali. Das wollen alle. Und jetzt wird es darum gehen, aus dem Kreis dieser vielen Tuareg-Gruppen eben geeignete Gesprächspartner ausfindig zu machen.
Die Situation in Mali ist ja wirklich sehr komplex, sehr kompliziert. Angenommen, man käme mit den Tuareg ins Gespräch, dann hätte man ja nur den einen Teil des Konflikts quasi angegangen, weil es gibt ja noch die Dschihadisten, die eben auch kämpfen. Hätten denn die Tuareg überhaupt die Möglichkeit, die Islamisten für eine politische Lösung zu gewinnen?
Nein, mit den Dschihadisten wird das ganz schwierig sein, sie für eine politische Lösung zu gewinnen, einfach weil die Vorgaben, die sie machen, Einführung der Scharia, das ist unmöglich, das wird niemals eine Mehrheitsbevölkerung, auch die meisten Tuareg werden das nicht letztlich wollen. Nein, mit den Dschihadisten, da muss es darauf hinauslaufen, dass man militärisch gegen sie vorgeht, dass man ihnen die Grenzen zeigt. Nur die Frage ist eben immer wieder, wie weit dieses Vorgehen dann auch ausgerichtet sein soll. Soll es darauf hinauslaufen, sie nur aus den Städten zu vertreiben? Oder will man sie dann auch tatsächlich sozusagen militärisch vollkommen zerschlagen? Das heißt, entweder verhaften, töten, vor Gericht stellen oder was auch immer. Das ist dann natürlich noch ein sehr viel weitergehender Schritt, der sehr viel mehr Initiativen erfordert und für die dann wahrscheinlich auch die Tuareg gebraucht würden, weil nur sie die Ortskenntnis haben, um dann Dschihadisten in den entlegenen Bergregionen auch tatsächlich zu stellen.
Wie sieht das denn im Moment aus? Kämpfen die Tuareg und die Dschihadisten zurzeit überhaupt gemeinsam gegen die französischen und malischen Truppen?
Ja, es sind auf jeden Fall einige Tuareg auf Seiten der Dschihadisten. Es gibt eine islamistische Tuareg-Gruppe. Es gibt Tuareg, die allein aus finanziellen Gründen sich den Islamisten angeschlossen haben, weil die einfach viel Geld haben, was sie Lösegeld, das sie erpresst haben mit der Geiselnahme von Ausländern und deshalb attraktiv sind eben als Arbeitgeber für Tuareg-Söldner. Mehr ist es aber auch nicht. Und wir denken, dass eben viele Tuareg auch wieder den Arbeitgeber wechseln werden, wenn das Kriegsglück den Dschihadisten nicht mehr so hold ist, wie es jetzt in den letzten Wochen war.
Das heißt, bei dieser Vernetzung dieser beiden Gruppierungen sind eigentlich die Dschihadisten eher auf die Tuareg angewiesen als umgekehrt.
Sie sind auf jeden Fall auf sie angewiesen. Sie brauchen deren Ortskenntnis und deren Unterstützung auch vor Ort letztlich. Und die Tuareg sagen grundsätzlich, wir haben mit diesen Dschihadisten nichts zu tun. Wir sind immer laizistisch gewesen. Wir wollen nicht diese Form des Islam. Wir wollen nicht diese brutale Scharia. Und was wollen die hier überhaupt? Das ist eigentlich immer das, was wir hören von Tuareg aus der Region, die mit ganz, ganz großer Sorge auch schon vor Jahren davor gewarnt haben, woher kommt dieses ganze Geld von Wahhabiten aus Saudi-Arabien, mit dem hier bei uns eben Moscheen gebaut werden? Warum bauen die diese Moscheen? Und inzwischen wissen wir warum, weil eben das letztlich dann der Nährboden war für diese Form dieses militanten politischen Islam.
Ulrich Delius ist Afrika-Referent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker in Göttingen. Die Schweizer Exportwirtschaft wird's freuen. Heute ist der Euro zum ersten Mal seit Monaten auf über 1,25 Franken gestiegen. Doch die Frage bleibt, wie nachhaltig das Erstarken des Euro tatsächlich ist. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Die wiedergefundene Stärke des Euros ist relativ, denn der Wert einer Währung ist nie absolut, sondern erklärt nur das Verhältnis des Euros zu anderen Währungen, sagt Cédric Thie, Professor für Währungspolitik an der Uni Genf.
Un taux de change, ça indique toujours la situation d'un pays, non pas en termes absolus, mais par rapport à ses voisins.
Warum der Euro gegenüber fast allen wichtigen Währungen der Welt an Wert gewinnt, das erklärt Cédric Thie vor allem damit, dass die USA und Japan ihre Währungen künstlich schwächen.
C'est simplement que dans le reste du monde, les politiques monétaires prennent un tour plus expansionniste et donc les monnaies dollar et yen vont s'affaiblir par rapport à l'euro.
Auch Devisenexperte Thomas Fluri von der UBS erkennt keine Trendwende in der Eurozone. Die Stärke des Euros erklärt auch er vor allem mit der Schwäche des Dollars und Yen. Immerhin, daran scheint sich so schnell nichts zu ändern, sagt Thomas Fluri.
Wir gehen zumindest davon aus, dass das, was an Schwäche im Yen oder im Dollar erreicht wurde, dass das einigermaßen gehalten wird. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass der Euro jetzt da beliebig weiter steigen wird. Der hat wahrscheinlich den Gipfel erklommen, den er angesichts der aktuellen Lage ersteigen kann. Viel mehr liegt da nicht mehr drin.
Mehr liegt nicht drin, weil die Eurozone weiterhin mit großen Ungleichgewichten zu kämpfen hat. Die Bankenunion ist zwar als Ziel beschlossen, die Realisierung aber noch in weiter Ferne. In fast allen Euro-Ländern stagniert die Wirtschaft, auch in Deutschland. Andere Länder verharren tief in der Rezession. Unter diesen Vorzeichen könne man nicht davon sprechen, dass die Krise überwunden sei, sagt Cédric Thie, eher im Gegenteil. Gut möglich, dass sich die Lage wieder verschlechtere.
Au sein même de la zone euro, je pense que nous sommes encore loin d'avoir trouvé la solution et que je ne serais pas surpris si les choses se détérioreraient dans les semaines ou les mois à venir.
Und das hätte wiederum sehr direkte Auswirkungen auf die Schweiz. Ziehen Anleger nämlich ihr Geld wieder aus der Eurozone ab, dann bleibt eigentlich nur noch der Schweizer Franken als einigermaßen gute Devisenanlage. Trotzdem fordern heute die Gewerkschaften, die Schweizer Nationalbank müsse die Gunst der Stunde nutzen, die Untergrenze für den Franken neu bei 1,25 festlegen. Eine übereilte Forderung, vielleicht sogar kontraproduktiv, kommentiert Thomas Fluri von der UBS.
Bislang hat die europäische Politik mit Wohlwollen die Implementation dieser Kursuntergrenze verfolgt. Wenn jetzt die Schweiz anfängt, Feintuning zu machen, die Nationalbank diese Kursuntergrenze anhebt, dann rechne ich mit relativ klarem Widerstand von Europa bezüglich der Politikänderungen in der Schweiz.
Zwar sieht auch die UBS den fairen Wechselkurs zwischen Euro und Franken eher bei 1,30 als bei 1,20. Das Risiko und die Kosten für die Nationalbank bewerten viele Währungsexperten aber einfach zu hoch. Erst wenn die Zinsen im Euroraum wieder steigen, klar erkennbar wird, dass sich die europäische Wirtschaft erholt, erst dann kann der Schweizer Franken wieder seinen korrekten Wert gegenüber dem Euro finden. Das ist nicht eine Frage von Wochen, sondern eher von 2 bis 3 Jahren.
Ein Fünftel der Israeli sind sogenannte arabische Israeli, also Palästinenser, die nach der Staatsgründung Israels nicht geflohen sind oder vertrieben wurden. Sie sind innerhalb Israels geblieben und haben die israelische Staatsbürgerschaft erhalten. Auch diese sogenannten arabischen Israeli können zur Urne, wenn nächste Woche ein neues Parlament gewählt wird. Doch es erweist sich als sehr schwierig, sie für die öffentliche Sache Israels zu mobilisieren. Das zeigt der Bericht aus Haifa von Philipp Scholkmann.
Mautini, eines der legendären palästinensischen Kampflieder, erklingt mitten in der israelischen Hafenstadt Haifa. Wir wollen nicht Armut und Demütigung, wir wollen Würde und Unabhängigkeit für Palästina, unser Vaterland. In den jüdischen Siedlungen draußen im besetzten Westjordanland dominieren schrill nationalistische Töne den Wahlkampf. Premierminister Benjamin Netanyahu und sein neuer Herausforderer am rechten Rand, Naftali Bennett, wetteifern um die Stimmen der radikalen Siedler, die immer mehr Palästinensergebiete in Beschlag nehmen und zu jüdischem Besitz erklären wollen. Hier in der Mehrzweckhalle in Haifa schaut dem ebenso entschlossen die Forderung nach gleichen Rechten für die Palästinenser entgegen. Die Balad-Partei hält Wahlversammlung. Sie hat 3 Mitglieder im israelischen Parlament der Knesset und hätte gern ein 4. Balad ist eine der Parteien der sogenannten arabischen Israeli. Besonders hier im Norden, in Haifa entlang der Küste, aber auch in Galiläa, ist dieser palästinensische Fünftel Israels stark. Zur Wahl ging in den letzten Jahren allerdings nur noch knapp die Hälfte der arabischen Israeli. Aus Desinteresse, aus Frustration, aus der Überzeugung, in diesem so sehr jüdisch dominierten Staat als Palästinenser doch immer nur Bürger zweiter Klasse sein zu können.
Anybody can go and see the Arab cities and villages.
Der lamentable Zustand der arabischen Dörfer und Städte in Israel ist offensichtlich. Der Vergleich mit den jüdischen Städten zeigt, wo die Prioritäten in diesem Land liegen, sagt ein Anwalt und Aktivist aus Haifa. Von den besetzten Palästinensergebieten gar nicht zu reden. Großer Star des Abends ist die 43-jährige Hanin Zoabi. Die Knesset-Abgeordnete der Partei stammt aus einer der einflussreichsten Familien Nazareths. Zoabi glaubt, die immer nationalistischeren Töne in der israelischen Politik geben der arabischen Partei neue Argumente in die Hand. Je radikaler Israels Rechte werde, je mehr sie die jüdische Prägung Israels betone, umso klarer werde, wie wenig dieses Land seinen eigenen demokratischen Ansprüchen genüge. Doch wird das die arabische Minderheit mobilisieren? Ein Philosophiestudent und Parteiaktivist aus Haifa zweifelt. Die arabischen Wähler haben sich eingerichtet oder sind zu sehr beschäftigt mit sich selbst, ihren finanziellen Sorgen und ohnehin sie glauben nicht, eine kritische Masse zustande zu bringen, sagt er. Das aber stachelt Zoabi nur noch an, weiterzukämpfen gegen Lieberman, Bennett und die Hardliner in Netanyahus Likud. Mit spektakulären und auch unter Arabern nicht unumstrittenen Aktionen ist die streitbare Abgeordnete in der letzten Legislatur zum Feindbild der nationalistischen Rechten avanciert. So weigerte sich Zoabi in der Knesset, die israelische Nationalhymne zu singen, welche die jüdische Rückeroberung des gelobten Landes preist. Und die Knesset-Abgeordnete war auch auf dem türkischen Schiff mit Palästina-Aktivisten, das von der israelischen Armee im Frühling 2010 vor Gaza mit Waffengewalt gestoppt wurde. Die von der Rechten dominierte Wahlkommission der Knesset schloss sie prompt von den Parlamentswahlen aus. Das oberste Gericht Israels allerdings wies das zurück. Ist das nicht ein Beweis, dass die israelische Demokratie eben doch funktioniert und auch Minderheitspositionen schützt?
I don't think that this can dramatically change.
Ein Gerichtsurteil ändert noch nicht die Politik, sagt Zoabi. Und die wäre nun mal immer nationalistischer und religiöser.
We must choose the choice of to struggle for our rights, because otherwise Israel will eat us, as we say in Arabic, tokilna Israel.
Wenn wir uns da nicht wehren und für einen säkularen Staat kämpfen mit gleichen Rechten für alle Bürger, dann werden wir aufgefressen, sagt Hanin Zoabi, und das in der eigenen Heimat.
Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann, er ist in Israel unterwegs. Mit seinem Bericht eben aus Haifa ist es 18.23 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Kinder und Job, auch eine finanzielle Frage. Armstrong und Doping, wenig Verständnis in den USA. Und schließlich digitale Kunst, dem Tode geweiht. Arbeiten und Kinder haben, das soll einfacher zusammengehen. Der Familienartikel will in der Verfassung festhalten, dass Beruf und Familie kompatibler werden. Am 3. März stimmt die Schweiz darüber ab. Wir wollen in diesem Schwerpunkt gleich darüber reden, wie hoch die Hürden für berufstätige Mütter und Väter sind und wie stark der Staat da eingreifen soll. Doch zuerst haben junge Menschen das Wort, die das angeht, die eine Familie gründen wollen. Dominik Meyer wollte wissen, wie sie es sich mit Job und Familie so vorstellen. An der Hochzeitsmesse in Zürich ist er fündig geworden.
In Halle 5 beginnt die Modeschau. Models führen Brautkleider vor. Das Publikum sitzt dicht am dicht. Heiraten liegt im Trend. Auch Giselda und Thomas lassen sich inspirieren an der Hochzeitsmesse. Das Jawort geben sie sich nächstes Jahr und danach möchten sie eine Familie gründen. Sie wissen bereits, wie sie sich dann organisieren würden.
Ja, da sind wir uns eigentlich einig, ja, weil sie will Teilzeit arbeiten und ich kann dann Vollzeit weiter arbeiten.
Für uns ist klar, der, der besser verdient. Und bis jetzt war es immer er. Also von dem her ist es klar, dass ich reduzieren würde. Und ich würde das auch wählen, weil jemand muss bei den Kindern sein. 100% Fremdbetreuung finde ich nicht toll.
Thomas, der Banker, und Giselda, die Lehrerin, wollen es so. Und doch sagt Giselda, die Kinderfrage sei ein Handicap für Frauen. Das spüren sie in jedem Bewerbungsgespräch.
Das finde ich schon noch verrückt als junge Frau, dass man sich dann gerade immer so outen muss. Da haben sie Kinderwunsch. Man ist ein bisschen auf verlorenen Post, habe ich manchmal das Gefühl, mehr wie ein Mann.
Auch Haris und Bianca wollen heiraten. Das griechisch-schweizerische Paar schlendert vorbei an Juwelierständen, Floristen, an Weinhändlern, Hochzeitsplanern, Reisebüros. Wenn das erste Kind da ist, dann sollte ein Elternteil zu Hause bleiben, sagt Haris.
The best thing to do is one of the parents stay at home. It doesn't really matter who that is. The other one works and have your finances under control and your life with the kids under control as well.
Er oder sie könne zu Hause bleiben, sagt Haris. Bianca aber kann sich einen Vollzeitjob als Mutter nicht vorstellen. Sie arbeitet im Personalwesen und sehe, dass so etwas kaum möglich sei.
100% Stelle ist schwierig, weil der Arbeitgeber sagt manchmal, dass sie auch nach der Arbeit ein bisschen bleiben sollten.
Überstunden seien selbstverständlich. Teilzeitarbeiten sei eine Option, doch das müsste sich dann auch lohnen. Bianca und Haris müssten mit ihren eher guten Einkommen wohl volle, nicht subventionierte Krippentarife zahlen. Das könnte den Lohn für einen Teilzeitjob gleich wieder wegfressen.
Da muss man schon schauen, dass es auch finanziell rendiert. Darum geht man ja arbeiten, dass man auch den Luxus kann haben, dass man das Leben ein bisschen bestimmen kann. Da müssen wir einfach an dem Punkt schauen.
Es müsste schon rentieren. An der Hochzeitsmesse denken nicht alle so. Sabrina zum Beispiel. Die Psychologin möchte als Mutter weiterarbeiten, koste es fast, was es wolle.
Ja, das wäre ein Worst Case, halt auch gratis arbeiten. Und unsere Hoffnung ist die, dass wir wie auf die zukünftigen potenziellen Grosseltern zurückgreifen können.
Vollzeit oder Teilzeit, Krippe oder Grosseltern, am Stand einer Vermögensberatungsfirma geht es um die Zahlen hinter diesen Fragen. Finanzberater Karl sagt, finanziell lohne es sich häufig nicht, dass Vater und Mutter mit hohen Pensen arbeiteten. Viele Paare hätten bei ihm im Beratungsgespräch ein Aha-Erlebnis.
Frauen schauen dann so den Mann so total entsetzt an und dann so, hast du das gewusst? Nein, eigentlich nicht. Das ist das böse Erwachen. Und viele sagen, dann sollen sie jetzt anfangen reduzieren oder nicht?
Eigentlich, sagt Karl nicht ganz uneigennützig, eigentlich müssten alle Paare zum Finanzberater, bevor sie eine Familie gründen. Roger und Isabella waren noch nicht beim Finanzberater. Kinder sind noch Zukunftsmusik. Aber Roger, ein künftiger Anwalt, sagt, als Vater würde er gerne Teilzeit arbeiten. Nur sei das für Männer einfach schwierig.
Da könnte man sicher noch mehr irgendwie mit Unterstützungen oder andere Modelle, Arbeitsmodelle, das ein bisschen unterstützen. Das wäre sicher auch wünschenswert.
Doch Kinder haben, sich neu organisieren, das sei noch ganz weit weg. Im Moment beschäftigen sich Roger und Isabella hier an der Hochzeitsmesse mit ganz anderem.
Heringe. Heringe, ja.
Drum rechne, wer sich bindet und Kinder wünscht. Die Situation junger Eltern müsste doch zu verbessern sein. Da kennt sich Monika Büttler aus. Die Professorin für Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen hat zu diesem Thema geforscht. Dominik Meyer hat mit ihr gesprochen.
Monika Büttler, eigentlich müssten alle zum Finanzberater, bevor sie eine Familie gründen, sagt der Mitarbeiter der Vermögensverwaltungsfirma im Beitrag vorhin. Wie ist das in der Realität? Wie viele Eltern sind von der Situation betroffen, dass es sich nicht lohnt, wenn Vater und Mutter arbeiten gehen?
Da sind vor allem die mittleren Einkommen betroffen. Für die kleineren Einkommen sind die Stützmaßnahmen, also die Krippensubventionen, so hoch, dass sich die Frage weniger stellt. Für die Höheren selbstverständlich stellt sich die Frage auch nicht, selbst wenn man den vollen Tarif bezahlen muss in der Krippe.
Also das Hauptproblem sind die Krippentarife, die ab einem bestimmten Einkommen des Haushalts nicht mehr subventioniert werden und in die Höhe schnellen.
Das ist genau so. Also die unteren Einkommen müssen praktisch nichts bezahlen für die Krippe. Dann steigt der Tarif langsam an und bei einem mittelhohen Einkommen wird dann der Volltarif erreicht, wo der Krippenplatz bis 130, 150 Franken kosten kann pro Tag. Das heißt dann auch, dass jeder zusätzliche Franken, den die Mutter zum Beispiel dazu verdient, die Kosten des Krippenplatzes erhöht, weil die Subventionen zurückgehen.
Spielt es hier eine Rolle, ob ein Paar, ein Elternpaar verheiratet ist oder nicht?
Das spielt in den meisten Kantonen und Gemeinden eine Rolle, weil nicht immer beide Einkommen zählen.
Gibt es eine einfache Lösung für dieses Problem, dass sich also arbeiten gehen und die Kinder in die Krippe bringen, dass sich das unter dem Strich überhaupt nicht lohnt?
Ich würde zuerst ansetzen beim Steuersystem. Heute ist es ja so, dass der Zweitverdienst viel, viel stärker besteuert wird als der Erstverdienst. Also praktisch vom ersten Franken, den die Mutter dazu verdient, kommt eine relativ hohe Steuerlast, dass man wirklich den Zweitverdienst viel, viel tiefer besteuert.
Das würde natürlich die Steuereinnahmen senken. Das gäbe Verlierer auf irgendeiner anderen Seite, weil weniger Geld dem Staat zur Verfügung stehen würde oder weil man jemand anderes stärker belasten müsste.
Die Hoffnung dahinter ist, dass jemand, der sich einem tieferen Steuertarif gegenüber sieht, eben unter Umständen noch einen halben Tag dranhängt, einen ganzen Tag mehr arbeitet, sodass unter dem Strich die Steuereinnahmen gar nicht sinken.
Die Frage ist auch, was muss man bei den Krippen tun, beim Angebot an Betreuungsplätzen? Der Familienartikel, über den wir abstimmen am 3. März, der gibt eine Antwort. Er verpflichtet die Kantone, ein bedarfsgerechtes Angebot an Krippen, Kinderhorten, Mittagstischen zu schaffen. Ist das für Sie der richtige Weg?
Mir stellen sich die Nackenhaare immer ein bisschen, wenn ich das Wort bedarfsgerecht höre. Das kommt natürlich darauf an, was damit gemeint ist, zu welchem Preis diese Leistungen angeboten werden. Der Bedarf wird riesig sein, wenn diese Krippenplätze gratis sind. Er wird deutlich moderater sein, wenn die Eltern sich beteiligen müssen. Solange diese Krippen subventioniert werden müssen, wäre es besser, einen Systemwechsel ins Auge zu fassen. Also nicht die Krippenplätze zu subventionieren, sondern den berufstätigen Eltern Betreuungsgutscheine auszugeben.
Was hätten da die berufstätigen Eltern davon? Würde damit die Krippe günstiger und es wäre einfacher, Beruf und Kinder haben miteinander zu kombinieren?
Also zum ersten Mal geben die Betreuungsgutscheine eine viel, viel größere Treffsicherheit. Also sie gehen dann wirklich an die Leute, die Bedarf haben nach Krippenplätzen, nämlich diejenigen, die arbeiten. Das Zweite ist, dass es den Eltern mehr Wahl lässt, wo sie ihre Kinder betreuen wollen. Also sie sind dann nicht an einen Krippenplatz gebunden.
Monika Büttler, ist es eigentlich richtig, dass der Staat da vielleicht das Steuersystem umkrempelt, vielleicht trotzdem mehr Geld in die Hände nimmt, nur um ohnehin recht gut gestellten Menschen dann auch noch zu ermöglichen, dass beide, Vater und Mutter, mit hohen Pensen arbeiten können?
Es geht vor allem um den Mittelstand, wo oft beide Elternteile sehr gut ausgebildet sind, auf Kosten des Staates studiert haben und man diese Qualifikation nicht mehr einsetzen kann. Diesen Familien bleibt mit einer zweimal vollen Arbeitstätigkeit gar nicht so viel mehr wie einem Ehepaar, wo nur einer verdient oder einem Ehepaar mit tieferen Löhnen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist es eigentlich erstaunlich, wie wenig einem da noch bleibt.
Monika Büttler ist Professorin für Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen. Das war ein Schwerpunkt von Dominik Meyer. Die große Beichte, das allumfassende Geständnis. Der Auftritt bei Oprah Winfrey hätte für den ehemaligen Radprofi Lance Armstrong der Befreiungsschlag sein sollen. Er gab ja zu, was eh schon alle wussten, dass er tatsächlich jahrelang gedopt hatte. Doch Tränen flossen keine und aufrichtige Reue hört sich anders an. Die ersten Reaktionen in den USA fallen skeptisch aus. Bert Soltermann.
Betsy Andreu, die Frau von Lance Armstrongs ehemaligen Teamkollegen Frankie Andreu, weiß seit 16 Jahren, dass Radsportler Armstrong seine größten Erfolge nicht den strammen Waden allein verdankt. Andreu hat ausgepackt und wurde deswegen von Armstrong attackiert und beschimpft. In der Sendung «Good Morning America» sagte sie heute, sie sei von Armstrongs Auftritt bei Oprah Winfrey enttäuscht.
I think this is a process because I honestly don't think he knows how to tell the truth and how to say I'm sorry.
Sie glaube, Armstrong müsse zuerst lernen, wie man die Wahrheit sage und sich entschuldige. Zahlreiche Zeitungskommentatoren vermissten die Substanz. Eine Beichte ohne Erklärung sei das gewesen, findet die New York Times. Ein simples Sorry, das Wall Street Journal. Armstrong habe nicht die ganze Wahrheit auf den Tisch gelegt und nur das zugegeben, was eh schon bekannt gewesen sei. Mehrheitlich kritische Töne auch im US-Frühstücksfernsehen. Gillian Tett von der Financial Times sagte, sie habe das Gefühl gehabt, Armstrong rede gar nicht über sich, sondern über jemand anderes.
You get the feeling he's almost talking about somebody else. That's this element of detachment.
Einige wunderten sich auch, warum Armstrong nicht mehr Emotionen zeigte und überhaupt zu Oprah ging, etwa David Zirin.
He's somebody who did not want to give any of his emotion. And I have no problem with him not wanting to be part of that kabuki theater, but then why do it in the first place?
Warum er das tat, auch da gehen die Meinungen auseinander. Aus schlechtem Gewissen? Das glaubt keiner. Wohl eher, um in diversen Rechtshändeln bessere Karten zu erhalten und vor allem, damit seine Sportsperre aufgehoben wird. Armstrong würde gerne als Triathlet ein Comeback feiern. Comebacks sind beliebt in den USA, aber auch hier selten möglich, wenn das Gesetz gebrochen und die Öffentlichkeit hintergangen wurde. Sowieso, sagte Mike Barnacle auf dem TV-Sender MSNBC, vielen Leuten in den USA sei diese ganze Armstrong-Sache eh egal.
Part of the reason I think a lot of people at some level do not care is because the sport itself is not, it's a European sport.
Denn Radfahren, das sei doch höchstens was für Europäer.
Das Lächeln der Mona Lisa, seit einem halben Jahrtausend betörend. Und dass ihr das Lächeln nicht vergeht, dafür sorgen die Konservatoren. Doch zeitgenössische Künstler greifen gerne zu modernen Medien mit Hard- und Software, die sich nicht so leicht erhalten lassen. Diesem Thema widmet sich ab heute eine Ausstellung im Haus der elektronischen Künste in Basel. SRF Digitalredaktor Lucius Müller war für uns dort.
In den eher kargen Ausstellungsräumen begegnen mir sehr unterschiedliche Kunstwerke, die aber eines gemeinsam haben. Ein Computer mit der dazugehörenden Software ist wesentlicher oder gar einziger Bestandteil des Werkes. Von einem Bildschirm, der fiktive Nachrichten aus dem Internet generiert, über skulpturale Videoinstallationen, die einen regelrechten Bilderrausch erzeugen, bis hin zu selbst erfahrbaren Trambahnsimulationen. Und die Werke haben noch etwas gemein. Sie sind von rasantem Zerfall bedroht, erläutert mir Bernhard Serex. Er kuratiert das Medienmuseum am Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe sowie die aktuelle Ausstellung in Basel.
Der Computer, den Sie vor 5 Jahren gekauft haben, funktioniert heute nicht mehr bzw. ist überholt. Und es kommt hier zu Folgendem. Entweder steht für das Werk die alte Hardware nicht mehr zur Verfügung oder auf der neuen Hardware ist eine Software installiert, mit der die alte Software des Werkes nicht mehr kooperieren und funktionieren kann.
Die gleichen Probleme, die für den gewöhnlichen Computeranwender eine Plage sind, werden für digitale Kunst zur existenziellen Bedrohung. Das wird bei meinem Rundgang deutlich. Ich setze mich nun auf eines der Exponate der Ausstellung. Die Installation besteht aus einem Fahrrad, ähnlich wie ein Hometrainer ist er hier aufgebaut. Ich kann mich darauf setzen, treten und nun beginnt die Videowand vor mir sich zu bewegen. Ich kann an Buchstaben vorbeifahren, an Texten, wie ich realisiere, die aus dem Boden ragen wie Wolkenkratzer. Ich kann an ihnen vorbeifahren und sie dabei entschlüsseln und die Texte so erfahren.
Dieses Werk ist 1989 für einen Computer geschrieben worden, den es heute nicht mehr gibt. Wir versuchen, diesen Computer zu erhalten bzw. auf dem Gebrauchtgerätemarkt immer wieder zu erwerben. Aber es ist ganz sicher, dass in 5 bis 10 Jahren diese Geräte überhaupt nicht mehr funktionieren und damit wäre dieses Werk für immer und ewig verloren.
Eine Halbwertszeit von einem Jahrzehnt, das ist doch bedenklich kurz, verglichen mit Kunstwerken aus früheren Epochen. Bernhard Serex glaubt, dass dereinst nicht viel von dem übrig bleiben wird, was wir heute im Namen der Kunst und der Populärkultur produzieren.
Sicherlich wird sich das von selber filtern über die Geschichte und über die vielen Verluste. Es ist die Frage, ob wir diesen Verlusten, die zufällig entstehen, zusehen wollen oder ob wir eventuell selbst hingehen und eine Auswahl treffen für die Dinge, die wir erhalten und überliefern wollen.
Doch es stellt sich nicht nur die Frage nach der Auswahl. Auch Kunstwerke, die wir erhalten wollen, werden sich in ihrer Form verändern. Vor einer mächtigen Videoinstallation des koreanischen Künstlers Namjoon Paik wird mir sofort klar, es wird nicht mehr das gleiche Kunstwerk sein, wenn einst die für Paiks Arbeiten typischen Röhrenbildschirme durch moderne Flatscreens ersetzt werden. Irgendwann verkommt das Werk so zu einer Dokumentation dessen, was es einmal war. Nicht zuletzt darum unterstreicht Bernhard Sirex, wie wichtig die Pflege unserer digitalen Kultur ist.
Wenn wir die Kunst achten, die aus der Vergangenheit auf uns überkommen ist, dann wissen wir sehr gut, warum, nämlich weil unsere Identität darin begründet ist. Worin sollte die Identität späterer Generationen begründet sein, wenn wir unsere heutige Kunst so behandeln, dass sie in 5 Jahren nicht mehr da ist?
Der Beitrag von Lucius Müller. The Challenges of Conservation, die Ausstellung im Haus der elektronischen Künste in Basel, dauert bis Ende März. Die Bildergalerie dazu findet sich auf srf.ch unter Digital. Das war das Echo der Zeit. Keine Kunst, aber immer auch digital. Verantwortlich Marcel Jecke, für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Simon Fazer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf SRF 2 Kultur, SRF 4 News und der SRF Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Radio SRF rund um die Uhr auf SRF 4 News und im Internet unter srf.ch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.